SRF 1.
SRF 1. Espresso.
Ihr Konsumentenmagazin mit dem Oliver Futter. Guten Morgen. Wenn es bei Ihnen heute Fisch gibt zum Mittag, kommt der vielleicht aus so einer Fischzuchtanlage in der Schweiz, wie sie uns gerade im heute Morgen vorgestellt worden ist. Wir sagen Ihnen, ob Sie den Zuchtfisch mit gutem Gewissen können geniessen können. Ein Sackmesserverbot auf Flüge in die USA, das wird jetzt gelockert. Mit einer maximal 6 cm langen Klinge dürfen Sie es mit ins Flugzeug nehmen. 6 cm, das bedeutet für das Sackmesser par excellence, Schweizer Armee-Sackmesser.
Dann darf man das Messer nicht mitnehmen.
Das sagt uns Victorinox. Der normale Sackhegel ist nämlich ein paar Millimeter zu lang. Und gerade jetzt geht es um eine Meldung, die Konsumenten irritiert. In einem Produkt mit dem Max Havelaar Fairtrade Label müssen in Zukunft nicht mehr 100% Fairtrade Rohstoff drin sein. Nach allen Etikettenschwindel mit Lebensmitteln ist man froh um vertrauenswürdige Label. Zu denen gehört in der Schweiz Max Havelaar Fairtrade. Zutaten für Produkte mit dem Siegel sind fair gehandelt worden. Gestern hat aber eine Meldung von der Handelszeitung aufgeschreckt. Neu soll es ein Fairtrade-Produkt geben, wo nicht alle Zutaten aus fairem Handel sind. Ich bin mit dieser Nachricht zur Nadia Lang, der Geschäftsführerin von der Max Havelaar Stiftung, und habe sie gefragt, wenn Fairtrade jetzt nicht mehr 100% Fairtrade bedeutet, schadet das der Glaubwürdigkeit von Max Havelaar?
Ich denke, es gibt ganz einen wichtigen Unterscheidungspunkt. Die Produkte, die Sie sehen, mit dem Logo, das Sie kennen, auf dem Markt, die werden weiterhin zu genau den gleichen Regeln auf den Markt kommen. Es geht nicht darum, die jetzigen Regeln aufzuweichen. Es geht nur darum, zusätzliche Absatzchancen zu schaffen bei Bauern, die in komplizierte Produkte hineinliefern, dort im Prinzip neue Möglichkeiten auf den Markt zu bringen, wie man dort eigentlich weiterkommen und höhere Mengen generieren kann.
Bleiben wir mal bei der Konsumentensicht. Wenn ich in den Laden gehe und ein Produkt anschaue, sehe ich dann in Zukunft immer, ob das 100% Fairtrade ist, weil ich das vielleicht so will, oder ob nur 20% Nüsse Fairtrade drin sind?
Genau, das werden Sie in Zukunft sehen. Es ist übrigens heute schon so, dass bei zusammengesetzten Produkten, stellen Sie sich zum Beispiel mal ein Gutzli vor, da sind ja ganz viele Ingredienzen, wie zum Beispiel auch Mehl drin, die aus der Schweiz kommen, dass hinten drauf auch steht, wie viel Prozent das jetzt der Fairtrade ist. Und in Zukunft ist das ganz wichtig, dass für Konsumentinnen und Konsumenten das klar ersichtlich ist.
Ist da nicht das Risiko mit den neuen Regelungen, dass halt den Leuten einfach im Kopf bleibt, Max Havelaar Fairtrade ist auch nicht mehr, was es mal war?
Nein, ich denke nicht, sondern es ist wirklich wichtig, dass man hohe Transparenz schafft und unterschiedliche Kennzeichnungen von diesen entsprechenden Produkten hat. Ich bin übrigens überzeugt, dass die Schweizer Konsumentinnen und Konsumenten, die das Anliegen unterstützt haben, wie wir die gleichen Ideen haben, dass es doch viel wichtiger ist, dass viel mehr Kleinbauernfamilien, die wirklich den Support dringend nötig haben, können von fairen Bedingungen profitieren, indem man eben auch innovative Lösungen auf den Markt bringt.
Das ist mal Konsumentensicht, Nadia Lang. Gehen wir zu den Bauern, die diese Fairtrade-Rohstoffe produzieren. Wegen denen machen sie ja die Umstellung überhaupt, dass es auch Produkte geben soll mit nur einem Teil Fairtrade drin. Was ist denn das Problem für die Bauern?
Das Problem für die Bauern ist, dass sie ganz, ganz viel Ware produzieren, die sie aber nachher nicht zu Fairtrade-Konditionen können absetzen. Also ein Beispiel, die Bauern in Westafrika, die Kakaobauern, und wir wissen, dass dort ganz, ganz schwierige Umstände herrschen, können nur etwa 10% von dem, was sie produzieren, auch in Fairtrade-Markt verkaufen. Und genau darum braucht es eigentlich neue Modelle, die dort Vereinfachungen reinbringen bei denen, wir haben vorher darüber gesehen, zusammengesetzte Produkte, oder? Da reden wir nicht von Bananen und so weiter, sondern eben von Gutzli oder Schocken, um dort im Prinzip können viel, viel grössere Mengen absetzen und durch das können ihre Lebensbedingungen jetzt verbessern.
Also zu Fairtrade, Preis, verstehe ich das richtig, kann ein Bauer nur verkaufen im Moment, wenn es auch in ein Produkt reingeht, wo 100% Fairtrade ist am Schluss.
Genau, und das gibt natürlich eine extreme Limite, klar.
Aus Sicht der Unternehmen kann das auch ein Feigenblatt werden, wenn jetzt irgendein Schokostängeli-Produzent findet, okay, 5% Fairtrade-Nüsse drin, dann kann ich irgendein Max Havelaar Halblabel drauf tun, und das ein bisschen teurer verkaufen, muss mich aber nicht weiter um Fairtrade kümmern.
Ich denke, dort ist ein wichtiger Punkt, dass es, wie Sie vorher erwähnt haben, transparent gekennzeichnet ist. Das andere ist aber, jetzt haben Sie die Wahl zwischen zwei Optionen, nämlich das eine, er bringt zwei Produkte auf den Markt von seinen 100, die er vielleicht hat, wo komplett jedes einzelne Nüsschen umgestellt ist, oder er stellt alle Produkte um, wo riesige Kakaomengen dahinter sind, wo x-tausend Bauern mehr profitieren können. Ich denke, wenn Sie an die Bauern denken oder Kleinbauernfamilien in diesen Ländern, dann ist klar, welchen Weg dass Sie gehen müssen.
Für Bauern, die bei Fairtrade im Zentrum stehen, soll die Neuerung also Vorteil bringen. Und Nadia Lang, Geschäftsführerin von Max Havela, der Max Havela Stiftung Schweiz, hat versprochen in dem Interview, für uns Konsumentinnen und Konsumenten soll eindeutig klar sein, ob das Produkt 100% oder nur teilweise Fairtrade-Rohstoff drin hat. Wir wollen das überprüfen, wenn es soweit ist. Espresso, Ihr Konsumentenmagazin auf SRF 1. Es war 19 ab 8 Uhr. Die US-Behörden lockern auf den 25. April Bestimmungen für Sackmesser im Flugzeug. Auf das aber hat man zum Teil lesen, dass sie ihr ganz normales Sackmesser wieder ins Flugzeug mitnehmen dürfen. Das stimmt so aber nicht, Espresso-Redaktorin Milena Ragaz.
Bis zu 6 cm Klingenlänge ist neu erlaubt. Tönt eigentlich gut, langt aber nicht, sagt der Urs Weiss vom Sackmesserhersteller Victorinox.
Also wenn man von dem Standard-Offiziersmesser ausgeht, wo jetzt klar heisst, dass die maximale Klingenlänge 6 cm nicht darf überschreiten, dann darf man das Messer nicht mitnehmen. Weil die Klingenlänge wird definiert über das ganze Teil der Klinge, wo das Messer verlässt bis zum Spitzführen.
Und eben die Klingenlänge von einem normalen Sackmesser ist 6,7 cm. Ärgerlich für Victorinox. Jahrelang war das Mitnehmen von Sackmesser ins Flugzeug verboten. Und jetzt ist es zwar erlaubt, es bringt ihn aber nichts. Zumindest bei den normalen Sackmessern. Die kleinen Modelle, die man an Schlüssel anhängen kann, die darf man in Zukunft in Flüger in die USA mitnehmen. Die sind kürzer als 6 cm. Immerhin das ist eine gute Nachricht für Victorinox.
Die Messer sind in den USA vielfach als Werbeartikel eingesetzt worden. Und müssen wiederum abgegeben werden im Flughafen, wenn man es kurz vorher geschenkt bekommen hat. Und das war ein riesen Markt für diese speziellen Produkte. Und da erhoffen wir uns wiederum Erholung vom Markt und eine Zunahme der Umsätze.
Victorinox prüft außerdem, ob sie in Zukunft allenfalls eine Zwischengrösse Messer produziert, die die neuen Bestimmungen mit der 6 cm Klingenlänge genau einhalten. Wir schauen jetzt genau her, sagt der Urs Weiss von Victorinox.
Jetzt im Moment müssen wir unbedingt warten und beobachten, wie das Gesetz, das da in den USA am 25. April in Kraft treten, überall ausgelegt wird. Und wenn man dort Einheitlichkeit erkennt, dann kann man nachher mit so Massnahmen reagieren, dass man zum Beispiel Messer eben mit einer leicht kürzeren Klinge anbietet.
Speziell flugzeugtaugliche Sackmesser also mit knapp 6 cm langen Klingen.
Espresso.
Fisch essen liegt im Trend. Wir Schweizerinnen und Schweizer essen heute doppelt so viel Fisch wie noch vor 20 Jahren. Sie haben es vorher hier auf SRF 1 im Heute Morgen vielleicht gehört. Die Folge davon, es gibt immer mehr Fischzuchtanlagen in der Schweiz, die von dem Boom profitieren wollen. Anita Vonmont von der SRF Wissenschaftsredaktion war in so einer Anlage und ich habe sie gefragt, was muss man sich unter so einer Fischzuchtanlage vorstellen?
Das sind zum Teil recht innovative Projekte und die reagieren auf ein Bedürfnis nach Fisch aus der Schweiz, der produziert ist noch bei den Konsumenten nach Schweizer Vorschriften. Man muss sich da nicht Teich mit Netz im Wasser vorstellen, sondern es sind Fischbecken in Halle und dort zirkuliert das Wasser in einem geschlossenen Kreislauf in diesen Becken. Man braucht also nur wenig frisches Wasser. Viel Wasser wird rezykliert mit natürlichen Filtern. Und man ist jetzt mit dieser Technik so weit, dass man das ganze Jahr kontrolliert Fisch züchten, auch im Winter, wenn es in einem Teich zum Beispiel zu kalt wäre. Fisch züchten wird so auch finanziell interessant.
Das sind also kein Kleinbetriebe, sondern grosse kommerzielle Unternehmen.
Ein Betrieb, die Valperga in Raron in Wallis, das ist eine Igli-Zucht, der ist wirklich gross. Also seit 3 Jahren sind die aktiv und die produzieren jetzt 300 Tonnen Igli im Jahr. Das ist ein Zehntel von der gesamten Schweizer Fischproduktion. Aber sonst sind die Projekte eher klein. Es gibt zum Beispiel in Luzern Bauern, die haben einen Stall umgebaut. Die mästen jetzt dort Bastellachs, das ist ein Edelspeisfisch, statt Soi. Oder in Basel haben Leute von der Hochschule Wädenswil eine kombinierte Fisch- und Gemüsezucht auf die Beine gestellt. Tilapia, also Buntbarsch, düngen dort Gemüse und Gemüse reinigt dann das Wasser von den Fisch. Also sehr innovative kleine Sachen. Und es gibt jetzt auch weitere grosse Fischzuchtprojekte, die in der Pipeline sind. Zum Beispiel Ocean Swiss, eine riesige Anlage in Buttisholz, die soll entstehen und irgendwann nächstes Jahr, wenn sie dann kommt, ist ein bisschen verzögert, über 1000 Tonnen Salzwasserfisch produzieren.
Die Beschreibung von Anlagen mit so grossen Becken in geschlossenen Hallen, das klingt nicht sehr idyllisch. Wie geht es denn diesen Fischen, die in so einer Anlage leben?
Ja, das ist gar nicht einfach zu beantworten, die Frage. Es gibt natürlich Auflagen, zum Beispiel das Tierschutzgesetz. Fisch müssen betäubt sein beim Töten zum Beispiel. Oder es gibt eine Ausbildungspflicht für die Leute, die die Anlagen betreiben müssen. Offenbar sieht man den Fisch auch an, bis zu einem gewissen Grad, ob es ihnen gut geht, wenn man sich gut auskennt mit den jeweiligen Arten, sagen Fachleute. Aber gerade mit der geschlossenen Fischzuchtanlage hat man einfach noch sehr wenig Erfahrung. Es gibt auch kein Bio-Label für Fisch aus solchen Anlagen, weil die Label natürliche Wasserkreisläufe verlangen.
Wenn ich als Konsument jetzt die Umwelt schonen posten, können Sie mir Fisch aus diesen neuen Schweizer Zuchten empfehlen?
Die geschlossenen Wasserkreisläufe von diesen Zuchten, die sind ökologisch gesehen durchaus positiv. Also Fischgülle, die geht ja nicht einfach in die Gewässer, sondern wird getrennt. Und es hat auch kurze Transportwege, weil man sie überall aufstellen kann, die Anlagen. Aber sie brauchen ein bisschen Energie, um das Wasser zu temperieren. Ganz umweltschonend wäre zum Beispiel natürlich kein Fisch oder Fleisch essen. Oder wenn, dann Biofisch. Und zwar zum Beispiel Karpfen oder Tilapia oder sonst Fisch, die vor allem Pflanzen fressen. Die haben eine bessere Ökobilanz. Nur haben die meisten Leute Karpfen leider nicht gern. Die meisten Leute essen lieber Egli oder Zander oder Wolfsbarsch, also räuberische Fische, die in der Natur andere Fische fressen und im Futter dann Fischmehl brauchen. Und das Fischmehl, das kommt eben aus dem Meer.
Und das ist dann wieder bedenklich.
Genau, es gibt gezielte Jagd auf kleine Fische im Meer für Fischfutter. Und die Katze beißt sich dann damit bis man gewissen Grad in den Schwanz. Es gibt zwar interessante Alternativen für die Zukunft. Das Forschungsinstitut für biologischen Landbau entwickelt zum Beispiel ein Insektenmehl, das in ein paar Jahren vielleicht das Fischfutter ersetzen kann. Aber zum jetzigen Zeitpunkt kann man sagen, es ist ökologisch sicher sinnvoll, Fisch aus der Schweiz zu kaufen. Halt einfach nicht allzu oft und wenn, dann ein bisschen darauf schauen, was für Fisch man kauft. Und man kann sich durchaus auch im Hinterkopf behalten, Fisch essen ist umweltschonender als Fleisch essen, immer noch.
Danita von Mond von der SRF Wissenschaftsredaktion. Auf unserer Internetseite finden Sie einen Link zu den wichtigsten Informationen über nachhaltigen Fisch auf srf.ch/konsum. Geniessen Sie den Tag mit SRF 1.
SRF 1. Espresso.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.